Wir sprechen zuerst von innerem Wachstum, und das ist das Wichtigere. Und das ist ein sehr großes Thema, beansprucht eigentlich im Grunde die ganze Heilige Schrift. Das innere Wachstum einer Gemeinde ist die Summe des inneren Wachstums der Einzelnen. In dem Maße, wie einzelne Christen vorankommen in ihrem Leben mit Jesus Christus, in diesem Maße haben wir reife Gemeinde. In dem Maße, wie Christen einer Gruppe noch unmündig sind, wie das zum Beispiel bei der Leserschaft des Hebräerbriefes der Fall ist und längere Zeit in Korinth der Fall war, in diesem Maße haben wir dann auch unmündige Gemeinde. Wir sprachen gestern von den Stadien geistlichen Wachstums. Ich habe sie genannt. Und dann habe ich auch vom Ziel des geistlichen Wachstums gesprochen. Dieses langfristige Ziel der Christusähnlichkeit sollte Schritt für Schritt vor Augen gehalten werden, in der Selbstseelsorge und in der Seelsorge an anderen. Heute Morgen möchte ich kommen zu den Bereichen des Wachstums, in welchen Stücken wir wachsen und zunehmen sollen. Einiges ist da, einiges, was da ist, kann wachsen, einiges nicht. Unser Christsein kann nicht zunehmen. Wir sind immer ganze Christen. Aber die Züge des Christseins können wachsen. Sobald wir aber an die Bereiche des Wachstums denken, öffnet sich ein Panorama von Vielfalt, das fast nicht mehr zu überschauen ist. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 15, wachst heran in allem. Das ist ein sehr großes Gebiet. Ist es uferlos? Nein, aber es ist nicht mehr übersichtlich. Um das Panorama überschaubar zu machen, müsste man es in verschiedene Rubriken aufteilen können. Aber gerade da bietet sich bereits eine reiche Zahl an Rubriken an. Und welches Muster oder Modell wollten wir verwenden? Ein praktisches habe ich bei Petrus gefunden, im letzten Vers seiner Schriften, wächst in der Gnade und in der Erkenntnis. Aber das lässt immer noch zwei sehr große Bereiche, die in sich wiederum fast unüberschaubar sind. Paulus spricht einmal in 1. Korinther 15, Vers 58 vom Wachsen im Dienst, in der Tätigkeit, nehmt zu in der Tätigkeit im Werk des Herrn. Er spricht auch von der Frucht des Geistes. Und das ist eine interessante Rubrik, Galater 5, Vers 22. Und da geht es um das Wesentliche, beginnend mit der Liebe. Petrus hat eine weitere Liste in seinem zweiten Brief in Kapitel 1. Da kann man sehen, wie man fortschreiten kann, Stufe für Stufe. In seinem ersten Brief in Kapitel 4 spricht er einmal von der Tätigkeit des Christen und teilt diese auf in zwei Teile. Wort und Tat. Das tut auch Lukas, wenn er vom Dienst unseres Herrn spricht. Lukas oder Apostelgeschichte 1. Ich habe, lieber Theophilus, begonnen zu berichten von dem, was Jesus tat und sagte oder lehrte. Das ist eine Hilfe, alles, was wir tun, in diese zwei Rubriken aufzuteilen. Es gibt Gnadengaben, sagt Petrus. Die sind Gnadengaben des Mundes. Und dann gibt es andere Gnadengaben, die sind eher Gnadengaben der Hand. Alle sind Dienst. Die Gnadengaben der Hand sind aber speziell noch Gnadengabe des Dienstes. Und dann ist von der Fülle des Geistes die Rede, von der Fülle der Erkenntnis Gottes und so weiter. Und dann all die Texte, die vom Werden sprechen, bei Luther leider mit Seid übersetzt, aber vielleicht besser Werdet. Und die kann man alle aufzählen oder sammeln. Also ist es schon schwierig mit der Aufteilung und mit der Auflistung von Bereichen im Wachstum. Aber wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir uns hierüber klar werden, worin wir wachsen sollten. Und irgendwo sollten wir beginnen. Wir können auch wachsen in der Feststellung der Liste. Auch das ist notwendig. Aber lassen Sie mich vielleicht das Modell von Petrus aufgreifen. Und es wird nur ein Ansatz sein. Und ich kann nur Auszüge weitergeben. Aber ich möchte einige Akzente setzen. Vielleicht kommen sie aus der eigenen Erfahrung oder aus dem eigenen Erleben. Aber ich hoffe, dass sie eine Hilfe sein können. Ich hoffe, dass sowohl Altes als Neues vorhanden ist, denn wir leben von beidem. Petrus sagt in 2. Petrus 3, Vers 18, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Was Petrus hier unter Gnade versteht, ist nicht leicht zu sagen. Das Wort Gnade ist ein sehr reiches Wort. Und darüber speziell zu sprechen, war nicht mein Vorhaben. Ich möchte es als Anlass nehmen, um von der Heiligung zunächst zu sprechen. Aber Heiligung schließt dann wiederum sehr viel ein. Heiligkeit und Gerechtigkeit sind zwei Kehrseiten derselben Sache. Man hat sie leider in der Theologie auseinanderdividiert und ich glaube zum Schaden der Gemeinde. Das tut man besonders, wenn man vom Christsein spricht und vom Christenleben. Das stammt wahrscheinlich her von den Akzenten jeweils in Reformation und Pietismus. In der Reformation wird der Akzent gelegt auf die Rechtfertigung. Und das ist unser Erbe. Im Pietismus beginnt eine Betonung auf die Gerechtigkeit und auf die Heiligkeit, auf ein pietätsvolles Leben. Beide sind notwendig, aber sie sind zwei Seiten derselben Münze. Man fand natürlich ein Bedürfnis, einiges aufzuholen von dem, was in der Reformation vernachlässigt worden war. Denn das Heiligungsleben ließ sehr viel zu wünschen übrig in dieser Zeit. Und man bedauert den Zustand der Gemeinden. Es scheint unter Umständen schlimmer geworden zu sein, als es vorher war mit der Moral. Aber in der Heiligen Schrift ist es so, wenn man gerechtfertigt wird, dann wird man auch geheiligt. Und im Heiligungsleben geht es auch noch immer um die Gerechtigkeit und auch um Rechtfertigung. Das macht uns Jakobus deutlich. Und Luther hat bekanntlich Luther oder Jakobus nicht ganz einordnen können. Wir müssen aber Gerechtigkeit und Heiligkeit als die zwei Seiten derselben Sache erkennen. Gerechtigkeit ist diese Sache am Gesetz oder an einer Norm gemessen. Und das Gesetz ist ja der Ausdruck des Willens Gottes, der Vorstellungen Gottes über dieses Thema. Heiligkeit greift noch weiter zurück auf das Wesen Gottes. Wenn wir sagen, Gott ist gerecht und Gott ist heilig, dann wissen wir, dass er in sich lauter Reinheit ist. Und wenn wir den Begriff der Zuordnung wieder aufgreifen, er ist sich selbst zugeordnet und von niemandem sonst abhängig. Er steht allein im Raum. Wir können nicht so weit gehen wie Barth und sagen, er ist der ganz andere, aber er ist doch sehr stark anders als alle anderen Wesen, einschließlich den Menschen. Wenn wir von Gnade sprechen, dann dürfen wir von Heiligung sprechen, aber nicht nur, das ist klar. Gnade erfährt man zunächst in der Qualität eines Sünders, wie ein gewisser Bischof Jensen das gesagt hat. Ich habe das Zitat irgendwo gesehen, ich weiß aber nicht, wer es war, wer dieser Bischof war. Aber es bleibt nicht dabei. Leider hieß es in diesem Zitat, Gnade erfahren wir nur in der Qualität eines Sünders. Jesus erfährt auch Gnade als Kind in Lukas 2, aber er ist kein Sünder. Gnade ist einfach Gunst und ursprünglich das Angenehme, das Schöne, das Erfreuliche, weshalb Charis und Chara ja verwandt sind, Gnade und Freude. Gnade ist das, was Freude auslöst, was angenehm ankommt. Und so können wir es als Gunst Gottes übersetzen. Und diese Gunst erfahren wir in verschiedener Qualität, einmal als Sünder, aber dann auch als Gerechtfertigte. Das heißt, wir bekommen Gnade zum Leben, zum Dienen, zum Leiden. Wir bekommen Gnade zum Leben, und zwar um heilig zu leben. In Hebräer 5 sagt der Schreiber am Ende des Kapitels, Christen sollten Sinne haben, die geübt sind, zu unterscheiden. Das setzt ein Wachstum voraus. Die Christen, an die er schreibt, sind unmündig geblieben. Und sie sind nicht vorwärts gekommen. Es ist nun einmal so, dass ein junger Christ weniger fähig ist, zu unterscheiden, was der Wille Gottes ist. Aber je älter man wird, je besser sollte man es tun können. Was Heiligung ist und wie man in der Heiligung lebt, das wissen wir im Allgemeinen und darüber wird sehr viel gepredigt, vielleicht meistens darüber. Heiligkeit schließt aber auch Liebe ein und die zwei, Heiligkeit und Liebe, sind die zwei Pole im Charakter Gottes. Manchmal scheinen sie für uns sogar polarisiert zu sein und unversöhnbar. Aber in der Heiligen Schrift sind sie eine Harmonie. Sie sind im Wesen Gottes eine vollkommene Harmonie. Es gibt keine Heiligkeit bei Gott ohne Liebe und keine Liebe ohne Heiligkeit. Und wenn eins des anderen entbehrt beim Menschen, dann hört es auf zu sein. Heiligkeit ohne Liebe ist keine Heiligkeit. Und umgekehrt. Sie gehören zusammen. Und nun möchte ich etwas von der Liebe im Besonderen sagen. Wenn Gott heilig ist, dann sollen wir, und die Heiligkeit fordert, dann will er, dass wir in der Liebe heilig sind. Und dass wir in dieser Sache wachsen und gesunden. Die Liebe ist eine sehr wichtige Tugend. Das ist sie schon im Gesetz. Sie ist die Forderung. Sie wird geoffenbart in der Präambel, die Liebe Gottes zu Israel. Ich bin dein Retter aus Ägypten. Und sie ist das Erste, das Gott von Israel fordert. In verneinender Form in 2. Mose 20, in der bejahenden Form in 5. Mose. Du sollst keine anderen Götter vor mir haben, ist dasselbe, wie wenn Gott sagt, du sollst mich lieben und mir dienen von ganzem Herzen. Ist das zweite der Fall, dann wird das erste schon auch der Fall sein. Ist das erste nicht der Fall, dann ist auch das zweite nicht der Fall. Liebe ich meine Frau von ganzem Herzen, dann habe ich keinen Platz für andere Frauen. Die zwei gehen Hand in Hand, ergänzen einander. Die Liebe ist der Grundstein in allen Forderungen des Alten Testamentes. Das erste Gebot ist der Eckstein der 10. Die 10 sind der Eckstein der Tora. Und die Tora, die 5 Bücher Mose, sind die Grundlage des Tenach, das heißt des Alten Testamentes. Es geht immer um dieses erste Gebot, ob es 1. Mose ist, oder die anderen Bücher Mose, oder ob es die Geschichtsbücher, die dichterischen oder die prophetischen sind. Es geht immer um dieses eine Thema und es hört bei Maleachi nicht auf. Es findet seine Fortsetzung bei Jesus, dem Messias. Und wir wissen, wie er antwortet, wenn ihm eine entsprechende Frage gestellt wird. Es bleibt also dabei im Evangelium. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und Jesus ist gekommen, um diese Liebe des Menschen zu Gott wiederherzustellen. Die Apostel greifen dieses Thema ebenfalls entsprechend auf als das Primäre. Wenn Paulus an Timotheus die Fackel weiterreicht und von der Anweisung des Evangeliums spricht, 1. Timotheus 1, Vers 5, kontrollieren Sie Ihre Besetzung, nicht Gebot oder Gesetz, sondern Anweisung, das heißt der Auftrag des Evangeliums. Und im Auftrag des Evangeliums, bei dieser weiterzureichenden Fackel, geht es um Liebe von ganzem Herzen, reinem Gewissen, rechten Glauben. Das ist, was das Evangelium will. Und wenn jemand viel vom Gesetz spricht oder von Geschlechtsregistern und so weiter, dann muss er daran erinnert werden, es geht um dieses Thema. Das ist das Ziel der evangelistischen und der Lehrverkündigung, dass Menschen lernen, Gott zu lieben. Das sollte unsere Hauptabsicht sein in unserer Verkündigung, in unserem seelsorgerlichen Dienst. Denn darin werden wir Christus ähnlich. Die Liebe zeigt sich darin, ich möchte einige Akzente hier setzen, die Liebe zeigt sich darin, dass sie ein ungeheures Interesse zeigt am Geliebten. Sie möchte einfach näher kommen und näher, bis es in der Ehe zum Höhepunkt kommt. Das ist eben diese Triebkraft. Und in der geistlichen Liebe suchen wir ebenfalls, uns hineinzuversetzen in die Lage des anderen. Und wir wollen uns mit ihm identifizieren. Wir lieben ihn. Wir lieben unsere Kinder, unsere Eltern. Nicht nur unsere Frauen. Aber auch da muss es zu einer geistlichen Vereinigung kommen. Und in der Gemeinde geht es darum, dass wir im Geiste eins sind im Denken. Wenn Paulus reist, dann sehnt ihn nach der Gegenwart der Gläubigen. Wo sind sie? Er kommt in Tyrus an. Wo sind hier Gläubige? Von Anfang an bis zur letzten Stunde. Dann beten sie noch auf dem Strand irgendwo. Und dann steigen sie ins Schiff. Er sehnt sich nach der Gegenwart der Gläubigen. Das können ganz junge Gläubige sein, das können auch ältere sein. Diese Herzlichkeit dieser Liebe ist rührend, wenn man diesem Thema einmal nachgeht, im Neuen Testament sowohl auch als im Alten. Liebe zu unserem Herrn sucht seine Gegenwart. Epheser 2, 17 und 18. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit wir beten können. Epheser 2, 17 und 18. Jetzt, nachdem Jesus wiedergekommen ist aus dem Grabe, können wir beten. Im Geiste, durch Jesus, kommen wir, pros hier im Griechischen, genau in die Gegenwart des Vaters. Das ist das Ziel der Kreuzigung und der Auferstehung. Das Ziel Gottes. Damit wir wieder mit Gott versöhnt, mit ihm sprechen können, in seine Nähe kommen können. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unseren Herzen, Römer 5, Vers 5, mit dem Heiligen Geist, denn der Heilige Geist ist Gott und Gottes Liebe. Und so wollen wir die Gegenwart unseres Vaters aufsuchen. Gebet ist ein Naturtrieb des Christen. Luther soll einmal festgestellt haben, er nennt verschiedene Berufe, zum Beispiel der Tischler würde Tische machen und so weiter. Aber ein Christ, was macht er? Der betet. Wie wenn das seine Hauptberufung wäre. Liebe interessiert sich für das Gegenüber, für den Geliebten, indem es geben will. Sie will geben, Entschuldigung. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Das Herz, das Kernstück des Himmels. Und wir sollen so lieben. Aufgrund der Barmherzigkeiten Gottes werden wir aufgerufen, ihn so zu lieben, von ganzem Leibe, von ganzem Geiste. Wer Gott liebt, der gibt ihm seinen Leib, der gibt ihm seine Zeit, seine Kraft, seinen Besitz stellt er ihm zur Verfügung, seine ganze Gesundheit, seine Bequemlichkeit. Er sagt immer, dein Wille geschehe, Herr, nicht mein Wille. Aus Liebe sagt er das. Die Liebe ist bereit, auf alles zu verzichten, zugunsten von Jesus Christus. Philipper 3, Vers 8. Ich habe damals vor Damaskus auf alles verzichtet, alles in die Waagschale gelegt, damit ich Jesus gewinne. Und es ist so geblieben. Ja, es ist immer noch so. Und es bleibt so, bis er eines Tages Jesus sieht. Und er läuft diesem Ziel entgegen. Er rennt. Gott zu lieben oder einen anderen zu lieben, heißt Freude an ihm zu haben. Immer noch, der Geliebte ist Gegenstand meines Interesses. Die, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, die freuen sich unbändig. Die singen. Psalm 5, Vers 12. Eines habe ich mir erbeten vom Herrn, das hätte ich so gern, dass ich verweilen möchte im Hause des Herrn, um die Lieblichkeit seines Hauses zu beschauen, weil er dort wohnt. 1. Petrus 1, Vers 8 spricht von der Freude im Denken an seine Wiederkunft. Man liebt ihn aber jetzt schon, trotz dessen, dass man ihn nicht gesehen hat. Diese Liebe äußert sich als eine Liebe von ganzem Herzen, in verschiedenen Formen. Einmal, dass der Christ wachsam wird. Er verabscheut das Böse im Zeichen der Liebe, Römer 12, Vers 9. Und er wird immer wachsamer. Seine Augen werden immer mehr geöffnet für das, was sein Herr will und ihm Freude machen würde. Davon ist dann in Römer 13 die Rede, in den Versen 8 bis 11. Man betrachte Vers 11, dürfte es sein, nicht als Anakolut, das heißt als unvollständigen Satz, in einem gewissen Sinne ja, aber da wird einfach das, was schon gesagt wird, vorausgesetzt und weitergezogen. Und dieses tut angesichts der Tatsache, dass der Herr bald kommen könnte. Und dieses, was er eben gesagt hat von der Liebe, die Liebe wird durchgezogen bis zum Ende des Textes. Aus Liebe wollen wir wachsam sein und kämpfen und schon am Frühmorgen die ganze Rüstung angezogen haben. Die Liebe ist fleißig, brennend, fleißig. Sie läuft den Weg seiner Zeugnisse, wie der Psalmist des 119. sagt. Hebräer 12, Vers 1, eine Laufbahn liegt uns bevor, die es zu durchlaufen gilt. Und ich habe schon Philipper 3 erwähnt, er jagt dem Ziel entgegen. Hebräer 12, Vers 14, jagt nach der Heiligung. Nicht, weil wir geschoben werden, das auch, und wir wollen uns schieben lassen, sondern weil wir gezogen werden von unserem großen und herrlichen Herrn. Dabei wollen wir aber einiges erkennen, dass es Grenzen des Einsatzes gibt. Die Liebe selbst kennt keine Grenzen, außer Heiligkeitsgrenzen. Aber gerade die Liebe zu Gott weiß oder muss informiert werden und weiß dann um gewisse Grenzen des Einsatzes im Zeichen der Liebe in unserem Leibe hier und jetzt, in dieser Zeit. Lassen Sie mich zwei grundsätzliche Grenzen zeigen. Und das hilft uns für Gemeindeglieder, die sich sehr stark einsetzen, ob das Frauen oder Männer, Jugendliche oder Ältere sind. Es gibt richtungweisende, wegweisende Grenzen. Das heißt, an der Seite gibt es Grenzen. Jeder hat seine Wegbegrenzung. Diese Grenze des Einsatzes wird bestimmt von der Gnadengabe oder den Gnadengabe, die ich habe. Dort ist die Bahn meines Einsatzes in Liebe. Ich darf diese Bahn nicht überspringen, meine Liebe zum Herrn, der mir diese Bahn vorgewiesen hat, verlangt das. Ich übernehme mich nicht. Ich darf nicht in Dinge hineingreifen, die nicht für mich sind. Mir ist eine Limite gesetzt, eine Grenze, an jeder Seite. Aber dann gibt es die Maßgrenze. In welchem Maße setze ich mich ein auf dieser Bahn des Dienstes? Da gibt es das Maß des natürlichen Lebens. Die Schrift weiß um unsere Vergänglichkeit, um unsere kreatürliche Schwachheit, Römer 8 und 2. Korinther 1 heißt es, wir kamen an die Grenze unserer Energie, unseres Maßes, wir wurden über das Maß belastet, beschwert, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten. Aber Gott weiß um dieses Maß und es ist an und für sich eine Gnadengabe. Vers 11, 2. Korinther 1, Vers 11. Das Maß an leiblichem Wohlbefinden ist jeweils von Christ zu Christ ein Geschenk und sieht anders aus. Deshalb können wir niemandem vorschreiben und sagen, du müsstest gesund sein, du könntest glauben und so weiter. Es geht nicht. Natürlich ist jeder von uns verpflichtet, seinen Leib Gott darzubringen, als Tempel Gottes, 1. Korinther 6, ihn zu pflegen, was viele Christen gar nicht ernst nehmen. Es wird dann zum Spottthema gleichsam. Ich frage mich, wie wir eines Tages denken werden, wenn wir alle vor Jesus stehen. Da wird nicht mehr gelacht werden an dieser Stelle, auch an keinen anderen Stellen. Wir sollten nichts für unwichtig halten. Alles wird dem Herrn ausgeliefert. Paulus spricht von den einzelnen Gliedern, der Hand, dem Fuß und so weiter. Jedes Glied, Römer 6, soll dem Herrn, nachdem wir uns selbst neu ausgeliefert haben, ihm dargebracht werden. Das wiederholt er dann in der Substanz in Kapitel 12, Vers 1. Eine Grenze ist uns gesetzt im Willen Gottes. Wenn es heißt, du könntest Berge versetzen durch den Glauben, dann muss ich aber erst den Willen Gottes über diesen Berg wissen. Ich kann nicht glauben, dass ein Berg sich versetzen wird, wenn ich nicht weiß, dass er zu versetzen wäre. Ich muss das erst wissen. Und dann kann ich es glauben. Das steht nicht in dem Text, das steht aber auf anderen Seiten der Bibel. Ich muss erst informiert sein, bevor ich glauben kann. Was soll ich sonst glauben? Glaube verlangt objektive Information. Und im Grunde, oder immerhin bin ich ja nicht ich es, der Berge versetzt. Ja. Es sei denn, ich große Traktoren habe und so weiter und die Maschinerie. Die meisten von uns sind nicht dazu imstande. Es ist ein Gott, der sie versetzt. Und ich kann glauben, so viel ich will, wenn er nicht vorhat, ihn zu übersetzen, wird das mir nichts helfen. Ich bin auf Gott angewiesen. Und wenn ich mit Gott zusammenarbeiten soll und er mich gebrauchen will, den Berg zu versetzen, dann werde ich mir Auskunft holen müssen über sein Vorhaben. Und wenn ich weiß, er hat vor, den Berg zu versetzen, dann kann ich glauben, dass er es tun will. Und dann kann ich sprechen. Und es geschieht. Und wie viele Berge sind in unserem Leben nicht schon versetzt worden, weil wir Gott einfach beim Wort nahmen und weil wir wirklich der Meinung waren, Gott hatte vor, hier die Bahn zu brechen. Der Wille Gottes ist aber die Grenze. Und wenn Gott nicht vorhat, Berge zu versetzen, dann kann es sein, dass ich mich vor dem Berg besinnen muss, jetzt geht es nicht weiter. Da muss ich Halt machen. Nicht jeder Missionar kann alle Schwierigkeiten beseitigen. Bei der Regierung, bei den Mitarbeitern, bei den Einheimischen und so weiter. Es gibt Berge, die werden nicht versetzt und die stellen für mich eine Grenze meiner Tätigkeit, meines Einsatzes dar. Und dann gibt es Prioritäten. Ich kann ja nur so und so viel zur gleichen Zeit tun. Einige können mehr zur gleichen Zeit tun als andere. Ich bewundere sie. Aber ich bin so ein Einspurmann. einiges kann ich schon, aber einiges ist einfach nicht zur gleichen Zeit zu machen. Ich kann nicht 24 Stunden für die Gemeinde arbeiten und dann noch 24 Stunden für die Familie haben. Das heißt dieselben. Im Englischen hat man ein Sprichwort. Man kann seinen Kuchen nicht ganz essen und dann noch aufheben. Entweder so oder so. Und wir werden die Zeit uns stehlen müssen. Für die Familie sowohl als für die Gemeinde. Was immer es ist. Das weiß auch Paulus in 1. Korinther 7. Und diese Prioritäten werden von Gott gestellt und die können jeweils anders aussehen. Die sind nicht von Mann zu Mann, von Frau zu Frau dieselben. In der Gnade zu wachsen, und jetzt möchte ich das Thema ein wenig wechseln, ist nicht nur in der Heiligung und in der Liebe zu wachsen, sondern in der Befähigung. Gnade ist dazu da, um dienen zu können. Gnade ist Hilfe. Hilfe im Leiden, in diesem Dienst, und Hilfe im Dienst der Verkündigung und der Tat und so weiter. Dafür gibt es sehr viel und genug Gnade. Es gibt auch Gnade für jede Verantwortung und man wächst in dieser Verantwortung. Auch Paulus wächst. Er bekehrt sich bei Damaskus. Er geht nach einiger Zeit, nach einigen Jahren wieder zurück nach Tarsus. Dann wird er von dort durch Barnabas geholt und dient in Antiochien. Und dann geht es weiter in die Mission. Und zuerst ist er Mitarbeiter und dann ist er Leiter. Und dann kommt Timotheus dran und der ist zuerst ein Helfer und dann ein Mitarbeiter und dann ein selbstständiger Arbeiter. So dürfen wir in der Gnade der Befähigung und des Dienstes wachsen. Verwandt mit der Liebe und diesen Dingen ist der Glaube. Und auch dieser ist wachstumsfähig. Liebe und Glaube sind die zwei Eigenschaften, die Paulus bei jungen Christen und auch Älteren sucht, wenn er wissen will, ob es mit ihnen gut bestellt ist, ob sie gesund sind. Lesen Sie den 1. Thessalonicher Brief und dann stoßen Sie immer wieder, auch in den anderen Briefen, auf diese zwei, auf dieses Paar. Liebe und Glaube oder Glaube und Liebe. Glaube ist der Schlüssel, das Tragende, Liebe ist die Substanz. Über den Glauben wär auch einiges zu sagen. Wer Gott vertraut, der glaubt seinen Aussagen. Jesus stellt einmal die Frage an Martha, glaubst du das? Martha liebt Jesus und sie vertraut Jesus und jetzt stellt Jesus sie auf die Probe. Ich habe dir dies gesagt, ich bin die Auferstehung. Glaubst du das? Ja, sagt sie, das glaube ich. Sie hat es noch nicht ganz erfasst, aber sie ist bereit, Ja zu sagen und zu vertrauen. Und wir mögen nicht immer ganz verstehen, was wir glauben, aber wir tun dieses im Zeichen des Vertrauens zu einer Person. Vertrauen heißt also, und Pistis kann oft mit Vertrauen übersetzt werden, manchmal auch mit Treue. Glaube heißt, Aussagen zu glauben. Und Glaube heißt, Gott als Person zu vertrauen. Und da macht man seine Erfahrung mit dieser vertrauenswürdigen Person und dann kann man ihr vertrauen, auch wenn man nichts sieht, den Weg nicht weiter sieht. Wer auf Gott vertraut, der ist ihm gehorsam. Denken Sie an den Anfang und das Ende des Römerbriefes, das ja Glaubens in starkem Maße zum Thema hat. Römer 1, Vers 5 und 16, Vers 26 sprechen vom Glaubensgehorsam. Paulus gebraucht eine Formulierung, die vom Ungehorsam spricht, im Zeichen des Unglaubens. Ich glaube, es ist apatho. Und ich habe das so übersetzt. Im Unglauben ungehorsam, zum Beispiel Epheser 2, Vers 3. Aber der Glaube führt zum Gehorsam. Wer Gott vertraut, kann sich an ihn, über ihn freuen, genau wie der, der ihn liebt. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Festung. Es wird wohl mit Stärke übersetzt, aber im Grundtext steht Festung. David oder der Schreiber dürfte vielleicht an die Höhlen in Israel denken, die wie Festungen sind für Zufluchtsuchende. Psalm 5, Vers 12. Alle, die Zuflucht bei dir nehmen, freuen sich. Sie singen ewiglich. Und es gibt andere Texte, die von der Freude des Glaubens sprechen. Dann sagt Petrus, sollen wir wachsen in der Erkenntnis, in der Gnade, wir sollen uns beschenken lassen, und in der Erkenntnis, wir sollen Jesus besser kennenlernen. Und diese Erkenntnis soll zur Erkenntnis des Willens Jesu führen, und diese Erkenntnis wiederum soll uns bestimmen. Wer Jesus Christus mehr kennenlernt, lernt ihn als Herrn kennen, wächst in der Gnade unseres Herrn und Retters. Der lernt ihn als Herrn kennen und dann auch als Retter. Er lernt, Jesus mehr zu lieben. Er lernt den Vater von Jesus kennen und zu lieben. Er lernt, den Heiligen Geist zu kennen und auch zu lieben und zu schätzen. Die Liebe braucht die Erkenntnis. So sagt es Paulus in Philipper 1, 9 bis 11. Lasst die Liebe reichlich zunehmen in Erkenntnis und Wahrnehmen. Die Liebe braucht die Erkenntnis und die Erkenntnis braucht die Liebe. Sie sind gegenseitig abhängig voneinander. Und an dieser Stelle möchte ich einiges kurz sagen zum Denken des Menschen. Das Denken des Christen sollte gesund sein, nicht krank. Es sollte überhaupt vorhanden sein. Aber wenn wir Jesus Christus kennengelernt haben, dann haben wir begonnen zu denken. Das Denken ist in der Bibel etwas sehr Wichtiges. 1. Korinther 14, Vers 20. Brüder, werdet nicht Kinder im Denken, sondern im Bösen seid Kleinkinder. Sehr deutlich. Gesundes Denken ist erneuertes Denken. Wir sollten wachsen in der Gesundheit und Fähigkeit des Denkens. Davon sprechen Römer 12, die ersten drei Verse. Wir sollen verwandelt werden und erneuert werden in unserem Denken, Vers 2, damit wir zu prüfen fähig sind, was der Wille Gottes ist, denn dieser muss ja getan werden. Dazu bin ich Christ geworden. Um als Christ zu leben, muss ich wissen, was ich tun soll. Um zu wissen, was ich tun soll, muss ich den Willen Gottes erfahren. Um diesen erfahren zu können, muss ich fähig sein zu denken. Um fähig sein zu denken, gehört zweierlei als Voraussetzung. Vers 1, dass der Leib einmal Gott dargebracht wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich immer leiborientiert sein, denn das ist natürlich, diesseitsorientiert. Und dann wird mein Denken immer krank sein. Ich werde automatisch an die falschen Dinge denken. Deshalb muss der Leib einmal abgegeben werden, als Bestimmungsfaktor. Und zweitens, ich muss ein Modell oder viele Modelle, auf jeden Fall alle, die die Welt mir bietet, im Verlauf ihrer Zeit, die verwandeln sich auch, aber alle Modelle, die die Zeit mir gibt, die Umwelt mir anbietet, an Lebensmodellen, diese müssen auch verneint werden, grundsätzlich. Nicht als würde sich vieles dort nicht decken mit dem Christentum, je nachdem es beeinflusst wurde vom Christentum von Anfang. Aber von vornherein bin ich nicht von dort her bestimmt. Auch Epheser 4, Abvers 20 spricht davon. 18 und 19, 17 bis 19. Nicht so wie die Welt im Leeren ihres Denkens. Das führt dann zur Gier. Man kennt keine Grenzen mehr. Aber so habt ihr Jesus nicht gelernt, Christus nicht gelernt. Und dann heißt es in Vers 23, ihr wurdet gelehrt, erneuert zu werden im Geist eures Denkens, eures Verstandes. Das Denken ist in unserem Geist geortet. Und in diesem inneren Menschen sollen wir erneuert werden, speziell in unserem Denken. Das muss Christen gelehrt werden, wenn sie zum Glauben kommen. Ihr wurdet, achten Sie auf die Infinitive. Die werden nicht immer so übersetzt. Sorgen Sie für gute Wortlaute in Ihrer Bibel. Ihr wurdet gelehrt, erstens abzulegen, zweitens erneuert zu werden, Vers 23, in unserem Denken, drittens anzuziehen. Dazwischen, zwischen diesen zweien, abziehen, ablegen und anziehen, steht dieses Denken. Sehr wichtig. Das Denken, um gesund zu sein, muss nüchtern sein. Aber das ist ein Wachstumsprozess. Unabhängig vom Gefühl, vom Empfinden, künden wir unseren Launen, unsere abhängig, wie sagt man das? Künden wir unseren Launen? Ich kann es nicht zu Ende sagen, entschuldigen Sie. Unsere Launen dürfen uns nicht bestimmen. Wir müssen im Kopf bestimmt sein. Und werden wir uns im Klaren darüber, was in der Bibel Herz heißt? Es ist nicht 18 Zentimeter tiefer als der Kopf. Der Kopf ist in der Bibel im Herzen, im inneren Menschen. Herz, Seele, Geist können, und innerer Mensch können auswechselnd gebraucht werden. Die Bibel will, dass wir im Herzen denken, nicht nur fühlen. Und wir sollen nüchtern sein, das heißt nicht bestimmt werden von Launen oder von solchen Empfindungen, die aus dem Bereich des Diesseitigen kommen. Unser Geist soll das Seelische, dort wo es mit dem Körper verknüpft ist und schon überhaupt das Leibliche, bestimmen. Wir sollen von oben nach unten in dieser Reihenfolge bestimmt werden. Das hat Pfarrer Hoffmann einmal sehr gut gesagt an einer Heiligungskonferenz auf St. Chrischona, als er über 1. Thessalonicher 5, Vers 23 sprach. Jedes Gebiet wird einzeln geheiligt und auch in der Zuordnung zueinander. Es braucht eine gewisse Ordnung da. Paulus gebraucht einmal das Beispiel vom Wein, aber hätte fast alles andere auch da hineinlegen können. Werdet nicht berauscht, benebelt, werdet nicht denkunfähig von irgendetwas, das euch begegnet. Ihr müsst fähig bleiben, zu denken und zu überlegen. Da ist das Schaltpult des Lebens. 1. Petrus 4, Vers 7, wissend um die nahe Zukunft des Herrn, das Ende aller Dinge, werdet nüchtern zum Gebet. Das Denken muss inhaltlich gesund sein. Paulus sagt zu Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 8, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Und dann beschreibt er, welchen Jesus Christus er meint. Halt ihn im Gedächtnis. Die Liebe, die mit dem Intellekt, mit der Erkenntnis verknüpft ist, sucht, über Jesus nachzudenken. Ist Jesus in der Mitte meines Denkens, dann wird auch Jesus in der Mitte meines Lebens sein. Jesaja 26, Vers 3. Das gefestigte Gemüt wirst du in vollkommenem Frieden bewahren, weil es auf dich vertraut. Jesaja 26, Vers 3. Dieses ist möglich, wenn das Denken von den Gedanken Gottes überhaupt erfüllt ist, dass es gefestigt ist. Das Denken wird gefestigt, wenn es von den Gedanken Gottes gefüllt ist. Und zwar vom Wort Gottes. Wenn meine Aussprüche in euch bleiben, So in Vers 7, Johannes 15, vorhin sagt er, wenn ich in euch bleibe. Jetzt sagt er, wenn meine Aussprüche in euch bleiben, was ich gesagt habe. Jesus und Gott sind Alpha und Omega. Alef und Tav im Hebräischen. Übrigens ein Hinweis, wie dieser Ausdruck zu übersetzen ist. Alpha und Omega sind Übersetzung des Hebräischen, Aleph und Tav. Da merken wir, es geht um den ersten und letzten Buchstaben. Deshalb sollte es im Deutschen übersetzt werden mit A und Z. Wer nicht den Mut dazu hat, der sollte dann einfach sagen Alpha und Omega. Und das dürfte schon bekannt sein, das hat sich herumgesprochen. Das heißt, es geht um Anfang und Ende des zu Denkenden und Sagenden. Da ist Jesus und Gott, der Anfang und das Ende. Das heißt, wenn wir anfangen wollen, richtig zu denken und zu sprechen, muss es sich um Gottes Gedanken handeln. Und zweitens, wir dürfen nicht über Tav, Omega oder Z hinausgehen. Wir bleiben dort stehen, wo das Wort stehen bleibt. Wo die Schrift spricht, da sprechen wir. Wo die Schrift schweigt, schweigen wir. Wir gehen nicht über die Schrift hinaus. Wenn das der Fall ist, sagt Jesaja in Kapitel 8, Vers 20, dann dämmert einem kein Licht, wenn man nicht nach dem Wort Gottes fragt. Und Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, wer etwas spricht, und der Rahmen ist der Gemeinde und das Reich Gottes, wer etwas spricht, der spreche Worte Gottes. Da ist unser Thema, unser Gegenstand. Es braucht nicht viel darüber gesagt zu werden, manchmal schon, dass das Denken von Christen gemeinschaftlich einmütig sein sollte. Wir sollten übereindenken. Christen sollten sich nicht zufrieden geben mit einfach Toleranz. Sie sollten tolerant sein und sie sollten lieben, wenn sie Meinungsverschiedenheiten haben. Aber sie sollten sich nicht zufrieden geben mit diesem Zustand. Das ist, die Liebe verlangt, die Liebe sucht nach Einmütigkeit. Ich merke, der größere Teil meiner Zeit ist schon weg, wenn nicht die ganze Zeit. Und ich habe nur noch über den ersten Punkt gesprochen. Vielleicht kann ich gliederungsmäßig einiges noch weiter sagen. Wer fördert das Wachstum über die Mittel des Wachstums? Zuerst die Personen, dann könnte man von Bedingungen sprechen. Paulus sagt einmal in Kolosser 2, Vers 19, dass unser Wachstum Gottes Wachstum ist. Am Ende des Verses ein Wachstum, das Gottes ist. Es ist sein Wachstum. Und wir machen mit ihm. Wir sind seine Helfer. Er gebraucht natürlich sein Wort, er gebraucht Schwierigkeiten und so weiter. Er schneidet die Reben, beschneidet sie. Er gebraucht die Gemeinde, um das Wachstum der Gemeinde zu fördern. Er hat Apostel und Propheten gebraucht, um den Grundstein zu legen, die Botschaft von Jesus Christus. Da denken wir an Epheser 4, Vers 11. Jesus Christus hat selbst eingesetzt, Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten, die Lehrer sind. So nach dem Grundtext. Apostel hat es grundsätzlich zweierlei. Solche, die Propheten sind, und allgemeine Apostel. Apostel und Propheten sind die, das heißt die, die sowohl Propheten als Apostel sind, die haben uns das Wort Gottes gegeben. Nicht nur diese, denn es gab Propheten, die nicht Apostel waren, wie Judas und Markus und Lukas. Sie gelten nicht als Apostel, vom Hebräerschreiber wissen wir es nicht. Aber Propheten sind solche, erster Qualität, die uns die Heilige Schrift gegeben haben, und einige von diesen waren Apostel. Und wenn wir von Aposteln sprechen, dann sprechen wir von solchen Aposteln, die so auch Propheten waren in diesem Sinne, im ersten Sinne, dass sie uns Wort Gottes gegeben haben. Sie waren unmittelbare Vertreter von Jesus Christus. Aber dann gibt es allgemeine Apostel, schon in jener Zeit, Barnabas, Titus, Timotheus, Silas, Barnabas und so weiter. Die sind die Vorläufer unserer Missionare. Im Deutschen haben wir ja zwei Wörter, Apostel und Missionar. Sie sind eigentlich auswechselnd. Das eine kommt vom Lateinischen, das andere vom Griechischen. Wir sprechen heute nicht mehr so viel von Aposteln als von Missionaren. Schnepel sagt das einmal sehr gut in seiner Besprechung des ersten Kapitels des Kolosserbriefes. Sehr lesenswert dort ganz am Anfang. Da spricht er von den Sendboten. Und da zeigt er, dass Gott heute noch Sendboten hat, die hinausgehen in alle Welt. Und er sagt, in jüngerer Zeit hat er viele solche hinausgesandt. Eine sehr biblische Schau vom Apostel, vom Sendboten. Aber wir müssen unterscheiden zwischen denen, die Fundament legten, und denen, die nicht die Botschaft unmittelbar von Gott bekommen haben. Solche gibt es nicht mehr und auch solche Propheten hat es nicht mehr. Propheten erster Klasse oder erster Kategorie wie Paulus, der sagen kann an die Korinther, wenn ihr prophezeit, ob richtig oder unrichtig, in jedem Fall bestimme ich, wie ihr es machen werdet. Ende 1. Korinther 14. Das heißt, er sagt, was ich schreibe, ist Gebot des Herrn, Wort für Wort, hätte er hinzufügen können. Aber ihr, wenn ihr prophezeit, tut ihr das nicht Wort für Wort, sonst könnte der Heilige Geist nichts jemandem sagen, der im Heiligen Geist spricht, dass er schweigen soll. Er hat das offenbar mit seinen eigenen Worten sagen müssen. Und er wusste nicht genau, wann er schon fertig war mit dem Stoff, den der Heilige Geist ihm aufs Herz gelegt hatte. Da muss der Heilige Geist durch einen anderen ihm zeigen, jetzt kannst du aufhören. Ich wünsche, das würde bei mir mal passieren. Dann gibt es gibt also Propheten meines Erachtens zweiter Qualität, auch heute noch. Ich meine, man hat einiges sehr Wesentliche übersehen in der Auslegung von 1. Korinther 13, Abvers 8. Und der Text spricht überhaupt nicht vom Kanon. Das ist eine Eintragung in den Text hinein und der Text sagt nichts davon. Und im Übrigen geht es nicht um den Stoff, der zu erkennen wäre, was die Bibel ist, sondern es geht um Erkenntnisweise, Art des Denkens. Und diese hat sich nicht geändert mit dem Ende des Kanons. Die ist heute noch dieselbe und würde Paulus heute leben, würde er immer noch Stückwerk denken. Aber wenn wir Jesus vor Angesicht bekommen, wann immer das sein wird, dann denken wir anders. Lassen Sie mich zum Schluss noch einiges sagen über Wachstum im Allgemeinen, beziehungsweise numerisches Wachstum. Äußeres Wachstum. Zweierlei darf hier besprochen werden in der Thematik. Die Frage der Erwartung, das heißt, was ist zu erwarten, legitim zu erwarten, auf dem Gebiet des Gemeindewachstums. Und zweitens, die Verantwortung in Bezug auf Gemeindewachstum. Zuerst die Frage der Erwartung. Ich möchte unterscheiden zwischen Wachstum der Gemeinde im Allgemeinen, das heißt der allgemeinen Gemeinde, und Wachstum im Speziellen, das heißt geografisch speziell. Im Allgemeinen ist zahlenmäßiges Wachstum der Gemeinde Jesu zu erwarten. Global. Lassen Sie mich drei Texte geben, die Sie selbst nachschlagen können. Jesaja 53, Verse 10 und Anfang 11. Kolosser 1, Vers 6. Und Offenbarung 5, Vers 9. Die deuten an, dass die Gemeinde gewachsen sein wird, zahlenmäßig. Im Besonderen, bezogen auf ein spezielles geografisches Gebiet, ist Wachstum nicht verheißen. Weder in der Familie noch in der allgemeinen Evangelisation. Was die Familie betrifft. 1. Korinther 7, Vers 16. Was weißt du, dass du deinen Mann retten wirst? Das heißt, deinen Beitrag dazu leisten wirst. Du kannst versuchen, aber du hast keine Garantie, dass er sich bekehren wird. Lukas 12. Ich bin nicht gekommen, um intakte Familien herbeizuführen. Lukas 12, 51 bis 53. Somit müsste Apostelgeschichte 16, Vers 31 nicht als Verheißung für eine vollständige Heilsfamilie verstanden werden. Das heißt, dass wenn das für den Kerkermeister zutrifft, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, muss übertragen werden auf jedes Mitglied seiner Familie. Wenn du glaubst und wenn deine Familie glaubt, dann werden sie gerettet werden.
16,31.
Ja. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus, wenn sie glauben. Wir beten aber für alle Menschen. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Aber nicht alle glauben. 2. Thessalonicher 3, 1 und 2. Paulus betet für das Volk Israel, Römer 10, Vers 1. Aber nur ein Überrest wird gerettet. Römer 9, 27. Man betet oft um Vollmacht. Ich weiß nicht genau, was man meint. Meint man aber, dass es einem Menschen gegeben würde, dass er die Bewegungen anderer bestimmen kann, im Geiste oder sonst, dass es ihm gegeben ist, etwas in Bewegung zu setzen, dann ist es illusorisch, können Sie vergessen. Dieses Privileg verleiht Gott keinem Menschen. Das behält er sich selbst vor, zu bestimmen, wer sich bekehren wird oder nicht. 1. Korinther 12, Vers 6. Die Dynamik, der aus dem Dienst mit den Gnadengaben hervorgeht, ist von Gott und die bleibt dort. Unsere Verantwortung, was ist sie? Erstens Verkündigung. Wir haben Informationen zu geben, wir haben zu lehren, Apostelgeschichte 3 oder 4 Anfang, sie lehrten das Volk. Wir haben im Informieren, in der Verkündigung, das Gewissen anzusprechen. 2. Korinther 4, erste Verse dort. Wir haben zu rufen, aufzurufen. 2. Korinther 5, Ende des Kapitels, etwa Vers 20. Unser Aufruf, Parakalein, Evangelisation heißt aufrufen. Und wir haben uns in der Verkündigung auf den Heiligen Geist zu verlassen. Johannes 16, 7 bis 11. Die zweite Verantwortung ist die Unterstützung der Verkündigung. Die Verkündigung wird unterstützt mit dem Leben. Und dieses Leben ist ein Leben in zwei Polen, Heiligkeit und Liebe. Nach zwei Seiten hin. Das Leben garantiert aber nicht die Aufnahme des Evangeliums. Es wird zu schnell gesagt, wenn die Christen nur so leben würden, dann würde das geschehen. Keine letzte Garantie, es bleibt in der Hand Gottes. Aber wir haben dennoch unseren Beitrag zu leisten, unsere Schuldigkeit zu tun. Und wenn das getan ist, dann kann Gott handeln, wie er will. Unser Einsatz ist übrigens nicht nur auf dem Gebiet der Verkündigung des Evangeliums, sondern auch auf dem Gebiet des ersten Auftrages, des Schöpfungsauftrages von 1. Mose 1. Der ist beibehalten worden. Wir sind nicht nur Licht in dieser Welt, die Dunkelheit zu verscheuchen, sondern wir sind Salz in dieser Welt, um die Erde, nicht Salz in der Welt und Licht auf der Erde, sondern Salz der Erde, Licht der Welt. Das Salz erhält die Erde als positive Schöpfung. Und dort haben wir uns immer noch zu engagieren. Aber der zweite Auftrag, der messianische, ist bei weitem der wichtigere. aber wir sind nicht ganz ohne den ersten. Wir unterstützen mit Gebet, wir unterstützen mit der Tat, wie schon gesagt, und mit unseren Gaben. Mein Schlusswort, handeln wir, bis er kommt. Darf ich noch mit Ihnen beten? Wir dürfen sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist, zu retten. Was wäre die Welt ohne dich? Und was wären wir? Herr, wir zittern an diesem bei diesem Gedanken. Aber wir danken dir, dass du gekommen bist. Und Herr, du sollst uns ganz haben. Und wo wir etwas noch zurückbehalten, zeig es uns, Herr. Und bringe uns, Herr, in Bewegung dazu, dass wir alles dir ausliefern und ganz für dich da sind. Und dann führe du uns im Kleinen und Großen, dir zu deiner Freude und Ehre zu dienen. Segne, Herr, einen jeden Bruder, eine jede Schwester hier. Lege deine Hand zum Guten auf einen jeden und gebrauche ihn und bewahre ihn, Herr, in unserer gefährlichen Zeit. Amen.